Nur Golf auf meinsportpodcast.de.
Er ist erst 2 Jahre Profi, aber schon zweifacher Major-Champ. Colin Morikawa, der frischgebackene Sieger von The Open. Das gewann er gestern im Royal St. George's mit einem Vorsprung von 2 Schlägen vor Jordan Spieth und 4 Schläge vor den geteilten Dritten John Rahm, Louis Oosthuizen und Dylan Fratelli. Und damit ist Morikawa neben Tiger Woods der einzige Spieler, der das PGA Championship und The Open vor seinem 25. Geburtstag gewinnen konnte und The Open sogar noch beim Debüt. Und ins Schwimmen geriet er nur bei einem Interview, da kommen wir gleich noch drauf, und wir müssen natürlich über diesen Sieg von Morikawa sprechen, den Co-besten Zweiten aller Zeiten Jordan Spieth und den mal wieder am Ende doch noch geschlagenen Louis Oosthuizen, aber wir sprechen auch über 4 starke Tage von Marcel Siem und den Silver Medal Winner Matthias Schmid, auch den haben wir natürlich hier zu analysieren bei nurgolf auf meinsportpodcast.de. Ich bin Malte Asmus und bei mir ist Desiree Wolf. Hallo Desiree. Volles Programm bei uns, Colin Morikawa. Erstmal müssen wir ihn ehren. 2 Major-Titel hat er sich jetzt geholt. 2020 das PGA Championship, 2021 The Open. Gleich beim Debüt Linksgolf. Das kannte er bisher noch nicht so wirklich, aber ja, unverbraucht ran. Gutes Konzept.
Ja, kann man so sagen. Ich meine, er hatte ja schon die PGA Championship beim Debüt gewonnen. Und damals war so ein bisschen der sonderne Makel von allen Berichterstattern, dass das ja unter Ausschluss der Öffentlichkeit abging und dass er ja im Harding Park das nie gewonnen hätte, wenn da wahnsinnige Zuschauermengen gewesen wären, weil die ihn beeindruckt hätten, bla bla und so weiter. Und insofern war The Open jetzt in mehrerlei Hinsicht, das was du schon erwähnt hast, ist natürlich sportlich das Wichtigere, nämlich dass das Linksgolf, was er zuvor nur in der Scottish Open eine Woche zuvor überhaupt erstmal ausprobiert hat, war das Neue, und zum anderen waren es aber einfach auch weit über 30.000 Zuschauer, und das war der Praxistest. Und ich würde sagen, also bei Morikawa ist dieses Argument von wegen, der kann nur im Verborgenen arbeiten, dann doch ganz klar hinfällig.
Ja, im Verborgenen, er ist ja so einer, der immer so ein bisschen unterm Radar durchfliegt, der vielleicht jetzt bei den ganz großen Namen dann immer nicht genannt wurde bisher, trotz seines PGA Championship Sieges, aber das wird sich jetzt natürlich ändern, vor allen Dingen, wenn man auch mal auf die Statistik guckt. Der hat 51 Tourstarts auf der PGA Tour und hat 5 Siege inklusive jetzt The Open.
Ja, das ist Hammer. Und ich meine, also dass er tatsächlich da jetzt bei beiden Debüts gewonnen hat, das ist irre. Also der hat 8 Majors insgesamt nur gespielt und 2 davon gewonnen. Das ist eine ganz nette Quote soweit. Würde auch Brooks Koepka unterschreiben.
Koepka-esk.
So ungefähr, ja. Das Ganze aber ohne Aufsehen, ohne Rummel. Und da kann man auf der einen Seite natürlich sagen, das ist jetzt vielleicht nicht so spektakulär oder der ist als Typ langweilig, aber ganz ehrlich, mir ist das lieber als diese Nicklichkeiten zwischen Koepka und DeChambeau und irgendwelchen anderen sich so ein bisschen in den Vordergrund spielen wollenden Spielern, auch abseits des Platzes. Morikawa macht da seine Arbeit, und das, was ihn auszeichnet, diese gewisse Demut auch und diese absolute Fairness in diesem Sport, ist, dass der gewinnt seinen ersten Open-Titel, und das Erste, was er macht, als er da auf die Bühne geht, ist, der geht erstmal zu Matthias Schmid und gratuliert ihm zu der Amateur Silver Medal, und dann sagt er irgendwie was zu seinem Sieg, und das Erste, was er sagt, ist, hey, können wir mal ein Ständchen singen für meinen Caddy, der hat heute Geburtstag. Und das ist so, das ist Morikawa einfach. Und das ist auch nicht aufgesetzt, der ist einfach so, und ein wahnsinnig netter Typ. Und dann kann man natürlich sagen, ja, aber der ist jetzt nicht so aufregend. Was der gespielt hat, war in großem Maße aufregend, im Sinne von wirklich hervorragend.
Das kann man wirklich sagen, denn er hat eine komplette Woche in den 60ern gespielt. Er ist der 6. The Open Champ, der 4 60er-Runden auf dem Konto hatte. 67, 64, 68, 66, 265 Schläge insgesamt. Kann man mal machen, nicht so schlecht. Und vor allen Dingen 2 Schläge besser als Jordan Spieth. Und der ist der 2. mit dem niedrigsten Gesamtscore. Co-vereint jetzt mit Phil Mickelson, glaube ich. Aber auch das insgesamt eine sportlich sehr, sehr starke Open.
Das auf jeden Fall, begünstigt durch die Bedingungen. Das Wetter war natürlich wirklich Bilderbuch und strahlender Sonnenschein. Also du hast jetzt mit so ein paar Parametern wie ganz furchtbarem Wind, die normalerweise Linkscourses ja gerne mal heimsuchen, nicht so zu kämpfen gehabt. Dafür waren die Greens natürlich tricky. Da haben auch einige Spieler drunter gelitten, auch sehr prominente Spieler. Aber grundsätzlich hattest du natürlich perfekte Bedingungen da in Sandwich. Und insofern sind diese Scores auch nur deswegen möglich, weil es sind ja unfassbar niedrige Scores für eine The Open. Also insofern, das hat garantiert damit zu tun. Plus, es war natürlich ein fantastisches Feld an Spielern. Und da wurde schon ganz viel, ganz tolles Golf gezeigt und Morikawa hat das eben absolut getoppt, also kann man nicht anders beschreiben.
Er musste von hinten kommen, er musste aus der Verfolgerposition kommen, wie schon beim PGA Championship. Er hat vielleicht, weil du vorhin von Druck gesprochen hattest, dann nicht den ganz großen Druck gehabt, den er jetzt vielleicht auch vor diesen 32.000 Zuschauern dann am Finaltag gehabt hätte, wenn er ganz vorne gewesen wäre?
Also wenn das stimmt, was er selbst sagt und wie es sein Caddy einschätzt, dann war der tatsächlich auch nicht nervös in dem Sinn und hat einfach auch gesagt, er hat sich da unglaublich ruhig und zu Hause gefühlt in dieser Finalrunde und das hat sich auch in seinem Spiel gezeigt. Ich meine, der hat die letzten, 31 Löcher ohne Bogey gespielt bei diesem Turnier. Das ist bei einer The Open durchaus bemerkenswert. Und insofern scheint er da sowieso recht wenig mit Nervosität oder Ähnlichem, was dich behindert. Excitement kann ja auch anspornen, aber es gibt ja auch negative Anspannungen. Damit scheint er wenig zu kämpfen zu haben. Und klar, in der Verfolgerposition ist das immer ein Ticken einfacher vielleicht. Auf der anderen Seite die Entscheidung, was man da noch nicht wusste und noch nicht absehen konnte, aber im Nachhinein, fiel schon an Loch 7, wo er Oosthuizen überholt hat und Oosthuizen relativ unerklärlich das Loch nicht weggeschenkt hat. Das ist durchaus falsch, aber er hatte einfach einen ganz furchtbaren Bunkerschlag und dann übers Grün raus und dann nicht gut zurückspielen können und dann nochmal zwei Putts. Also da hat es einfach geswitcht. An dem Loch haben ganz viele Birdies und zum Teil Eagle gespielt und er hat sich da im Prinzip schon rausgeschossen und danach hat Morikawa das von der Spitze her souverän verteidigt bis zum Schluss.
Was ist das mit Oosthuizen? Schon wieder eine Schlussrunde als Führender begonnen, schon wieder letztlich eingebrochen. Das ist ihm ja nicht das erste Mal passiert.
Ja, das ist irgendwie krass, weil der spielt natürlich wirklich unglaublich tolles Golf. Ist ja fast schon ein Exot mit seinen nicht vorhandenen Bomberlängen. Spielt einfach unglaublich genaues, wunderbar kalkuliertes Golf. Übrigens ähnlich wie Morikawa. Fand ich schön, dass der Schlussflight bei The Open so gar nicht aus irgendwelchen Wahnsinns-Längenbombern irgendwie bestand, sondern zwei eigentlich relativ ähnliche Spieler umfasste von der Spielanlage her. Und Oosthuizen hat da, der zeigt seit Monaten da wirklich super Performances und hat es dann wieder nicht hingekriegt am Schluss. Woran das liegt, weiß man nicht. Kann man jetzt sagen, ja, keine Closer-Qualitäten, whatever. Es kann genauso gut sein, dass der jetzt beim nächsten oder übernächsten Mal dann da tatsächlich dann vielleicht mal auf der 1 rauskommt und nicht auf der 2 oder auf der 3. Aber es ist schon, also habe ich tatsächlich auch nicht so ganz verstanden. Also gerade die von mir schon beschriebene 7, das war so ein bisschen, ja, kann mal passieren, aber da war dann die Luft raus und das darf nicht sein. Also da, der hat ja eine 71 im Endeffekt dann gespielt. Das haben unter den Top 14 Spielern hat überhaupt gar keiner gespielt, so einen schlechten Score am Sonntag. Und das ist schon irgendwie, da wird schon der Kopf auch eine Rolle spielen, der dir sagt, Mensch, Kind, jetzt warst du oft Zweiter, jetzt wär's doch mal hier, ne, mach mal. Und dann klappt's irgendwie nicht. Ich weiß nicht, ob das ihn irgendwie blockiert.
Zweiter PGA Championship, zweiter US Open, dritter jetzt bei The Open. Ja, insgesamt kein schlechter Platz, aber wenn man drei Runden quasi vorne ist, dann ist es doch schon irgendwas, was ihm sicherlich, du hast es gesagt, wohl auch zu denken geben wird. Jetzt hat er ja ein bisschen Major-Pause. Das ist ja jetzt ein ganz, ganz langer Ritt, bis das nächste Major kommt. Mal gucken, was dann wird. Jordan Spieth, der war auch nicht so ganz zufrieden. Der hat ein bisschen rumgemeckert über den zweiten Platz, zumindest über seinen Samstag, der ihm da ja die Show am Ende verhagelt hat. Er, die 69 da, das ist auch tatsächlich der Ausreißer. Auch er hat vier Runden in den 60ern gespielt, aber diese 69 vom Samstag,
Ja, also das, da kann er sich auch zu Recht drüber aufregen, weil es völlig unnötig war. Also er hat wirklich Bogey Bogey gespielt am Samstag, am Schluss, also das Finish. und hat auf der 18 wirklich so ein Zwei-Fuß-Putt irgendwie daneben geschoben. Also es war völlig unnötig und so. Die klassische Szene, wo du guckst und noch denkst, und da musst du gar kein Experte sein, das denkst du auch als ganz normaler Golfzuschauer, oh, wenn ihm das mal nicht noch wehtut morgen, so ungefähr. Und das ist dann auch genauso. Und kann sich ja in der Finalrunde nun wirklich nichts vorwerfen. Aber er war sowas von stinkig. Er kam da auch irgendwie dann von der Runde am Samstag und meinte, boah, ich würde am liebsten irgendwas brechen oder also irgendwas kaputt machen, und hat auch dann ist nochmal auf die Range sofort und alles. Hat sich dann irgendwie so in den Mindset geredet von wegen, hey, okay, jetzt bin ich in der Verfolgerposition, ist ja noch nichts verloren. Ja, mit Osthuizen wäre er ja auch zurechtgekommen, aber da war halt dann doch Morikawa noch im Weg und dessen Performance konnte er dann nicht mehr einholen, und insofern, ja, schade.
Übrigens ist Morikawa der letzte Spieler, und der es schon zweimal geschafft hat, eine Schlussrunde bei einem Major zu einem Sieg dann nachher umzuwandeln, nachdem er bogeyfrei geblieben ist. Das hat er beim PGA Championship bei seinem Sieg geschafft, bogeyfrei auf der Schlussrunde zu sein, bogeyfrei bei The Open auf der Schlussrunde. Also nochmal das vielleicht zum Thema Nerven. Ein bisschen die Nerven gingen ihm wahrscheinlich nur bei einem Interview, was jetzt im Umfeld von The Open veröffentlicht wurde von der European Tour, da wurde er ein bisschen aufs Korn genommen.
Das war so quasi der Eröffnungstag, und es gab ja schon mal so ein Prank-Video von der European Tour, was in Dubai oder Abu Dhabi, weiß ich nicht mehr, damals aufgenommen wurde, und wo ich noch gedacht habe, oh, wie fantastisch ist das bitte, und schade, dass man dieses Konzept nie wieder machen kann, weil jetzt wissen halt alle, dass sowas kommen kann, da fällt da nie wieder jemand drauf rein. Und jetzt war offensichtlich auch durch die ganze Corona-Pause der Abstand groß genug. Und die haben noch ein neues Gesicht gefunden. Das war irgendein englischer, ganz junger Kabarettist, den irgendwie noch keiner kennt. Und der da aber echt also eine sehr Teflon-mäßige Performance gebracht hat. Und er hat es wirklich geschafft, die meisten Spieler da aufs Glatteis zu führen. Da war also natürlich im Ohr hat er dann wieder zwei Spieler. Das waren Matt Wallace und Søren Kjeldsen, die dann jeweils immer gesagt haben, ah, der reagiert auf das empfindlich und fragt das. Das war wirklich ganz toll gemacht, und die European Tour ist ja bekannt für solche Videos, und das auch Westwood, alle möglichen sind da drauf reingefallen. Und bei Morikawa war es so, dass sie ihm gesagt haben, ja, sag lauter falsche Statistiken oder lauter falsche Zahlen, und dann hat der Fake-Reporter dann sich als Statistikexperte vorgestellt und so, und hat Colin Morikawa erstmal begrüßt mit von wegen, ja, und hier haben wir den dreimaligen Major-Winner Colin Morikawa, und er so, einmal, ne? Und so musste er dauernd praktisch irgendwelche Sachen korrigieren, und dann ist er runter von diesem Interviewplatz und war völlig konsterniert und hat dann auch zu seinem Gefolge dann gesagt, und da war natürlich noch ein Mikro dabei, weil die das mitgeschnitten haben, von wegen so, hey, der ist ein Statistik-Guy und der hat lauter falsche Fragen gestellt, und irgendwann haben sie ihm dann gesagt, hey, das war ein Prank, das war jetzt, da haben sie sich irgendwie verarscht, und da hat er wahnsinnig lachen müssen und hat das halt überhaupt nicht erwartet, und das war sozusagen sein Beginn in der Open-Woche, und dann ging es doch recht glimpflich aus, würde ich sagen, am Schluss.
Er lachte am Anfang und er lachte am Ende. Also von daher das noch ein schöner Rahmen auf jeden Fall für ihn, und er kann noch weiter lachen. Er ist jetzt die Nummer 3 in der offiziellen Golf-Weltrangliste.
Ja, und ich würde gerne noch auf eine Sache ganz kurz abstellen, die ausnahmsweise, was mich sonst nicht so übermäßig interessiert, aber in seinem Falle ist es tatsächlich richtungsweisend, ein Equipment Change. Nochmal das Thema Linksgolf. Er hat ja wirklich bei der Scottish Open zum ersten Mal dann wirklich als Profi in Linkskurs gespielt und hat da durchaus auch Schwierigkeiten gehabt. Er kam ja als 71. raus, hatte, was war der Schluss? Ich glaube, Bogey, Bogey, Double Bogey, also so ein wirklich absolut vernichtender Rundenabschluss am Sonntag, und hat daraus einfach nur Schlüsse gezogen, hat sich da jetzt überhaupt nicht entmutigen lassen und hat tatsächlich auch noch Equipment gewechselt. Ich will da jetzt nicht ganz intensiv drauf eingehen, weil es vielleicht jetzt auch nicht jeden interessiert, aber Fakt ist, er hat von seinen sozusagen meistgespielten oder Lieblingseisen, nämlich Eisen 7 bis 9, hat er gewechselt. Zwar natürlich, also klar, TaylorMade spielt er und da ist in der TaylorMade-Familie geblieben, aber war da auf der Range und hat auch mit einem Schlägeranalytiker nochmal irgendwie rausgefunden, okay, das war einfach vom Treffmoment her nicht perfekt und ich muss das irgendwie anders hinkriegen, auch weil er natürlich mit dem Untergrund auch ganz neu jetzt zu tun hatte. Das ist ja was ganz anderes, als wenn du in Amerika spielst. Und dann haben die also die mittleren Eisen ausgewechselt und er hat auch tatsächlich beim Putter gewechselt und das kann man vielleicht am besten nachvollziehen. Du hast ja riesengroße Grüns und es ist dann manchmal tatsächlich schwierig, überhaupt ans Loch zu kommen, weil du dann extrem auf diesen armen Putter draufhauen musst. Und da hat er zwei Sachen gewechselt. Zum einen hat er die Putter-Innengewichte gewechselt. Da waren zweimal 2,5 Gramm irgendwie drin. Er ist dann insgesamt auf 10 Gramm hochgegangen, also einen deutlich schwereren Putter. Und das andere, was er gemacht hat, das hat man gesehen, er hat den Griff teilweise gewechselt. Also er hat ja diesen Saw-Griff, die Säge, für die kurzen Putts, den hat er auch behalten. Das ist eigentlich sein Lieblings-Putt-Griff, aber er hat gemerkt, dass er damit diese wahnsinnig langen Distanzen, wenn es, ich meine, ehrlich gesagt, hat er gar nicht so oft gebraucht am Sonntag, aber gut, da war er immer sehr nah am Loch, sehr präzise meistens. Aber für die langen Putts hat er dann den normalen Putter-Griff verwendet, und in Kombination mit dem schwereren Putter-Gewicht hat er das dann einfach besser bewältigt. Und er hat ja auch wirklich eine Wahnsinns-Putt-Statistik, die sich aus diesem Wechsel nicht zuletzt ergeben hat. Also, und das finde ich dann, das ist ein junger Spieler, das ist auch fast schon, es ist schon ein bisschen ein Hauch von Phil Mickelson, dass man sagt, gut, okay, hat es nicht geklappt, dann wechsle ich da was. Das machen ja nun nicht alle und auch nicht alle gerne und es hat sich wahnsinnig ausgezahlt. Also das muss man tatsächlich auch mal erwähnen und diesen Mut zu haben und vor allen Dingen auch einfach zu sagen, okay, das bei der Scottish, das ging jetzt in die Hose, da kam er quasi gefühlt als Letzter jetzt rein am Sonntag und hat auch für seine Verhältnisse katastrophal gespielt, aber nö, da lerne ich ja draus. Jetzt haben wir das halt mal gemacht, das weiß ich, okay, das und das geht nicht, das und das muss ich anders machen und die Schläger tauschen wir aus. Das ist schon sehr, sehr, sehr reif für so einen jungen, nicht vom Alter her, aber von der Karriere her Spieler.
Ja, aber auch vom Alter her, 24, das ist ja jetzt nicht, noch nicht so erfahren. Und du sagst es, Karriere 2 Jahre, erst Profi, also von daher, der hat schon richtig, richtig was geleistet und wird sicherlich auch in Zukunft noch was leisten und wir haben ja noch ein paar andere zu besprechen hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de und das machen wir natürlich auch, denn wir müssen ja noch sprechen zum Beispiel über Jon Rahm, geteilter Dritter und vor allen Dingen, wenn wir jetzt mal auf seine Majors-Statistik in diesem Jahr gucken, bei allen 4 Majors in den ersten 10 gelandet und eins hat er ja auch gewonnen, US Open, also das ist eine Megastatistik. Brooks Koepka 2019, Jordan Spieth 2015, Tiger Woods 2005 und Phil Mickelson 2004. Das waren die einzigen, die das seit 2004 überhaupt geschafft haben. Also illustre Gesellschaft für Jon Rahm und das für einen Mann mit einem Klumpfuß.
Ja, das kam jetzt raus, dass sein etwas verkürzter Rückschwung tatsächlich damit zu tun hat, dass er da eine kleine Behinderung hatte, auch als Kind. Und dann entsprechend sich da angepasst hat und darüber hat er jetzt offen gesprochen und ja, ist für mich ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig relevant, weil dieser Rückschwung, der ihn da auszeichnet oder an dem man ihn ja auch sofort erkennt, ist ja total sein Markenzeichen geworden und das hält ihn ja von gar nichts ab, also auch Erfolge, Länge, alles, was man da so braucht, kriegt er ja. Und Jon Rahm ist da tatsächlich jetzt auch sehr, sehr beständig dabei in letzter Zeit. Die Mission, die Open jetzt auch noch zu gewinnen, hat nicht geklappt. Das lag aber an Tag 1, weil er da eine 71 gespielt hat, die ihm halt den Score verhagelt hat. Die Aufholjagd am Ende war durchaus aller Ehren wert, wenn man sich mal die Sonntagsscorekarte anguckt. Also eine 66 an sich ist ja schon recht nett. Aber er hat halt wirklich auch so einen Run von 13, 14, 15, 16, 4 Birdies gehabt. Der dann letztendlich in Anführungszeichen zu spät kam, um jetzt die Spitze noch anzugreifen. Er war es ja immerhin 4 Schläge hinter Colin Morikawa dann gelandet, der ja auch eine 66 gespielt hat und Spieth übrigens auch. Das war also ein Trendergebnis. Aber, also sprich, da hat sich dann nichts mehr verändert an den Abständen zwischen diesen 3 Spielern. Aber Jon Rahm ist da einfach, der zeigt schon richtig konstant gutes Golf und bin ich gespannt, was da jetzt noch kommt. Also der ist ja natürlich auch ein wichtiger Typ für den Ryder Cup, wobei du sagen musst, das ist jetzt natürlich Morikawa zum Beispiel auch. Also da haben die Amerikaner schon auch ein breites Feld an richtig guten Spielern. Bei denen kann es nur sein, dass die sich eben wieder mit irgendwelchen Nicklichkeiten, hatte ich vorhin schon angesprochen, und will ich sonst auch gar nicht drauf eingehen, weil es kindisch ist, aber eben Brooks Koepka und Bryson DeChambeau mit ihrem Hin und Her pranken, das ist halt, auf der European Tour machen die das halt wahnsinnig lustig, und da ist so ein aufs Korn nehmen einfach echt liebevoll und nett und wird dann auch schön aufgelöst. Und was die beiden machen, das ist halt irgendwie ab und zu für den sensationslüsternen Zuschauer auch irgendwie nett und aha, und der hat wieder was gemacht und der hat wieder was gepostet, oh, und der böse Bryson hat was gemacht und der böse Brooks hat wieder was geantwortet. Aber ganz ehrlich, für eine Teamroom-Atmosphäre beim Ryder Cup, pah, weiß ich nicht. Also kann vielleicht in irgendeinem komischen Fall auch positiv ausschlagen oder irgendjemanden motivieren, aber also ich würde sowas als Team-Captain, glaube ich, nicht unbedingt befürworten, und insofern wird es spannend werden.
Es sind dann auf jeden Fall vielleicht ja auch Charaktere wie Morikawa dabei, die das Ganze dann vielleicht ein wenig entspannen können. Aber das US Ryder Cup im Moment natürlich nicht unser Thema, im Prinzip auch noch nicht unser Problem. Da gucken wir dann in Sachen Ryder Cup natürlich nochmal drauf. Unser Problem, Marcel Sieben, beziehungsweise überhaupt kein Problem, sondern die positive Ausnahme aus deutscher Sicht. Alle hatten ja gedacht, na, Martin Keimer, vielleicht kann er da jetzt bei The Open was reißen, wurde nichts. Der scheiterte am Cut, aber Marcel Sieben, der sich ja erst über den letzten Drücker, über die Challenge Tour reingespielt hatte, nach wirklich, wie er selber auch sagt, solchen Jahren in den letzten Zeiten, der hat eine geteilte 14. Position am Ende erspielt, der geteilte 15. Position, Entschuldigung, aber ja, vier wirklich starke Runden gespielt.
Ja, es war so ein bisschen schade auch bei ihm am Samstag. Da hat er einen Triple Bogey kassiert, und ich hatte aber selbst auch noch drüber getwittert, weil ich das gesehen habe. Und was eben so bezeichnend ist, ein Triple Bogey in der Position, da war er auf einem geteilten 6. oder 7. Platz. Und das bei einem Major, nachdem er jetzt ja, wie du schon angedeutet hast, auf der Challenge Tour spielt zurzeit, ist natürlich dann ein herber Rückschlag. Und ich glaube, früher hätte er sich darüber sehr aufgeregt, und dann, also ich dachte dann auch, oh mein Gott, wenn er sich damit jetzt nicht die ganze Runde irgendwie versaut, also weil da waren noch drei, vier Löcher zu spielen. Und er hat aber nach diesem Triple Bogey wirklich fantastisch reagiert, hat noch zwei Bogeys gespielt, auch an der 18, und hat sich nicht zuletzt damit, aber auch generell mit seiner Performance und mit seinen Emotionen, die er gezeigt hat, auch total in die Herzen der Zuschauer gespielt. Und das ist einfach, das war eine tolle Performance von Marcel Sieben und eben eine reife Performance. Und insofern bin ich gespannt, was da noch nachkommt.
Das müsste ihn jetzt ja eigentlich in die richtige Richtung wieder pushen. Nach so vielen Nackenschlägen jetzt zu merken, oh Mann, es geht doch, es geht sogar auf der großen Bühne recht gut. Das müsste so ein erfahrener Mann wie er, 41 ist er ja auch schon, dann ja auch aufsaugen und vielleicht nochmal für zweiten Frühling nutzen.
Ja, hoffen wir alle, und also halte ich für überhaupt nicht ausgeschlossen, weil du brauchst als Golfer ja ganz oft diesen einen Kick, auf den ja zum Beispiel übrigens auch nur als Randnotiz diesmal Rory McIlroy seit geraumer Zeit wartet. Aber bei Marcel Sieben war es definitiv dieser Sieg auf der Challenge Tour, sehr emotional mit seiner Tochter vor Ort und so weiter. Und dann, Gott sei Dank, hat er sich dafür entschieden. Wir hatten ja letzte Woche noch darüber gesprochen, dass er mit dem Gedanken spielt, gar nicht erst zu den Open zu fahren, weil ihm diese Challenge Tour-Rangliste noch wichtiger ist und er einfach unbedingt die European Tour-Karte haben möchte. Gut, dass er es gemacht hat. Und dann natürlich jetzt so ein Auftritt bei The Open, das siehst du einfach. Ich meine, der ist ja auch kein Unbekannter. Der hat ja wirklich schon große Turniere auf der European Tour gewonnen, und das wissen die Leute. Und ich war sehr überrascht und äußerst angenehm überrascht, wie die Berichterstattung da auch war. Weil ich meine, er war jetzt nie in Contention, er war nie Top 3 bei diesem Turnier irgendwie. Und trotzdem war es so, dass sich da European Tour und was weiß ich, welche Portale noch alle haben immer gesagt, hey, und jetzt kommt Marcel Sieben, und der hat schon beim Antritt einen Riesenapplaus gekriegt und hat sich da eben auf der 18 auch jeweils super verabschiedet, auch gerne mal mit einem Birdie auf mehreren Runden. Und da hat er wirklich einfach gezeigt, ich bin wieder da, und ich bin auch auf eine sehr, sehr gute, vom Mindset her gereifte Art wieder da, und die European Tour hat auch sinngemäß gepostet, hey, Marcel Sieben ist back und wir brauchen ihn hier, und das ist eine Type, also sie haben nicht gesagt, das ist eine Type, aber so sinngemäß, und das muss ihm unfassbaren Auftrieb geben. Das hat er auch letztendlich so gesagt, dass ihm diese Zuschauer auch so geholfen hätten und dass er natürlich Emotionen zeigt, aber dass es ja andere Spieler auch machen. Aber es war tatsächlich so, dass das doch oft recht unterkühlt ist, weil es einfach auch um sehr, sehr viel geht bei den Open. Und er hat sich einfach über seine kleineren persönlichen Triumphe so gefreut, also zum Beispiel dieses Zurückkommen mit zwei Birdies nach diesem Triple Bogey und die Runde eigentlich noch irgendwie retten, das hat alles überstrahlt. Das war tatsächlich fast interessanter zu berichten als die Spieler, die da halt reinkamen und einfach nur Business as usual erledigt haben. Insofern, also ich war sehr angetan von dem, was Marcel Sim da gezeigt hat, und ich könnte mir schon vorstellen, dass das bei ihm absolut jetzt so ein Türöffner ist. Also würde ich mir zumindest wünschen.
Das würden wir uns alle wünschen, dass wir ihn dann auch öfter noch sehen, genauso wie übrigens Matthias Schmid, der als bester Deutscher, beziehungsweise als bester deutscher Amateur, als bester Amateur generell am Ende einen geteilten 59. Platz geholt hat. Und weil er der beste Amateur war, gab es dann bei The Open, das ist ja Tradition, auch noch die Silver Medal. Und da ist er der erste Deutsche, der die jemals gewonnen hat.
Ja, und in sehr beeindruckender Gesellschaft, auch hier wieder, also das sind einfach Spieler, die das schon gewonnen haben, wie Ulla Thabar, wie Tiger Woods, wie Justin Rose, wie Rory McIlroy, und das ist einfach richtig, richtig tolle Gesellschaft, und er hat das ja auch gesagt, dass es für ihn was ganz Besonderes ist, sich da irgendwie, dass er sich noch gar nicht drüber im Klaren ist, in welcher Reihe von tollen Golfern er sich da jetzt befindet, und dass er natürlich super, super happy ist, dass er das so machen konnte in dieser Woche, und er hat sich da deutlich von dem verbleibenden anderen Amateur im Feld auch abgesetzt. Mhm. Es gab noch einen Chinesen, der dann noch, Lin Yuqing, der auch den Cut gemacht hat, aber der dann eben deutlich hinter ihm rauskam. Und ich meine, der hat da eine richtig gute Performance abgeliefert. Also das ist schon toll, und bin ich gespannt, wie es weitergeht.
2019 Einzel-Europameister gewesen, hat dann 2020 auch die Team-Europameisterschaft der Herren mitgewonnen. Seine Trainingsbasis University of Louisville, der Golf Club. Also einer, der auch in den USA dann studiert hat und sich da dann eben auch präpariert. Ja, mit 24 natürlich dann auch schon etwas älter, so alt wie Morikawa. Meinst du, er wagt den Sprung in Richtung Profi?
Ja, glaube ich bestimmt. Wäre jetzt sehr unwahrscheinlich nach dieser Silver Medal, und ich glaube, dass er das riskieren kann. Er hat ja bei der BMW International Open auch schon aufgeschlagen. Mhm. Also nicht nur, hat er ja auch Porsche European und US Open gespielt. Und 14. Platz da bei den BMW International Open war ja auch schon so ein Hinweis irgendwie, wo ich mir gedacht habe, ah okay, das ist jetzt hier ein neues Gesicht. Und dass er dem diese Silver Medal folgen lässt, ist natürlich eine Riesenstory. Aber ja, sein nächster Start wird bei der Kazoo Open sein, ein Turnier, was Gareth Bale supportet. Und er wird also da in Wales aufteen nächste Woche, und dann wird man sehen, er muss sich da jetzt auch keinen Stress machen und nix, aber das war jetzt wirklich, also dass da zwei deutsche Spieler so prominent am Finaltag noch dabei sind, auch gefeatured werden und mit eigenen Artikeln auch gefeatured werden. Ich meine, das ist jetzt sportlich nicht wichtig, aber das zeigt ja auch, welchen Stellenwert das in der Berichterstattung hat. Das ist schon toll.
Fürs deutsche Golf ist das auf jeden Fall toll, und wenn es vor allem dann auch bei uns mal erwähnt wird, also nicht nur bei uns hier im Podcast, wo wir sie ja sowieso erwähnen, aber in deutschen Medien generell, dann kann das natürlich auch ein bisschen was für das deutsche Golf dann auch tun. Übrigens Schmid 2019 ja auch schon bei The Open dabei gewesen, und die US Open hat er auch schon gespielt in diesem Jahr. Also von daher nur noch mal zur Frage, wird er Profi oder nicht? Er hat ja auch schon dann einigen anderen Profis bisschen was an Erfahrung voraus, weil er eben diese großen Turniere schon mal gespielt hat, da schon mal die entsprechende Luft geschnuppert hat und wie jetzt bei The Open 2021 eben auch schon mal was mit nach Hause gebracht hat. Ja, The Open 2021, wir haben schon gesagt, tolles Turnier, sportlich super. Das Wetter hat mitgespielt, hat da natürlich diese großartigen Scores dann letztlich auch begünstigt. Was bleibt dir noch hängen?
Gute Frage. Ich muss ehrlich gestehen, dass ich jetzt gerade eigentlich schon erledigend, wie wir mal gerne so sind, beim nächsten Jahr war. Ich freue mich tatsächlich auf 2022 und auf Golf is coming home. Haha. nämlich zum Royal St. Andrews. Und das war ein tolles Turnier in Sandwich in Kent. Und die haben wirklich, also das war ein fantastisch präparierter Platz. Wir hatten ja auch schon über die Wetterbedingungen gesprochen. Aber es ist tatsächlich jetzt nicht der Favorite Course von diesen ganzen Plätzen, die da in der Links-Rotation drin sind. Und also ich persönlich, mir geht da schon immer das Herz auf, wenn man dann tatsächlich in St. Andrews spielt, auch wenn der Platz ja inzwischen relativ kurz ist für diese ganzen Long-Hitter-Verhältnisse und sonst irgendwas. Aber das ist wirklich the home of Golf. Und insofern wäre ich jetzt tatsächlich eigentlich schon wieder weiter gewesen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass dieses Turnier so gut zu Ende gegangen ist mit so einem würdigen Sieger, und ich freue mich sehr über unsere zwei deutschen Spieler, die da erfolgreich waren, und ich glaube, mehr kann man sich aus unserer Sicht das erstmal gar nicht wünschen.
Und du hast ja auch recht, nach The Open ist vor The Open. Um mal eine alte Fußballerfloskel zu missbrauchen.
Ja, ein bisschen schon. Es dauert noch ein bisschen. Wir haben jetzt ja eine lange Major-Pause, die hattest du vorher schon angesprochen. Und das sind ja jetzt auch so ein paar unbedeutende Ereignisse noch zwischendrin, wie die Olympischen Spiele, wo ich schon sehr gespannt bin, ganz ehrlich. Und zwar jetzt fast mit einem negativen Touch, ob das alles gut über die Bühne geht. Also meine ich jetzt mehr natürlich die Pandemiebedingungen. Dann haben wir ja noch Solheim Cup und Ryder Cup, also FedEx Cup sowieso auch noch. Also da kommt ja noch einiges in dieser Saison. Aber mit den Majors sind wir durch und ja, sehen uns in Augusta nächstes Jahr.
Das machen wir auch, aber ganz viel Golf ist vorher noch zu spielen. Und Olympia hast du angesprochen, unbedingt reinhören. Flair der Ringe, unser Olympia-Podcast hier auf meinsportpodcast.de. Da gibt es schon, jetzt schon Folgen, obwohl die Olympischen Spiele noch gar nicht angefangen haben. Da könnt ihr olympische Momente nochmal erleben, akustisch. Ihr könnt euch über die 34 Sportarten informieren, die bei Olympia an den Start gebracht werden. Also das stellen wir euch da alles vor mit der Geschichte und den wichtigsten Informationen zu den einzelnen Sportarten, damit ihr bei Olympia ein bisschen mitreden könnt und während der Olympischen Spiele. Dann werden wir euch natürlich auch auf dem Laufenden halten, täglich in Zusammenfassung bei Stand jetzt oder eben auch im Flair der Ringe in freundlicher Unterstützung und Kooperation mit dem Kollegen vom Sportinformationsdienst SID. Also da werdet ihr bestens auf dem Laufenden gehalten. Unbedingt schon mal abonnieren den Podcast und dann reinhören und selbstverständlich uns bei nurgolf auf meinsportpodcast.de auch gewogen bleiben. Das Olympische Golfturnier, das haben wir natürlich dann hier auch nochmal ganz gesondert im Blick. Das war's für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank dir, Desiree.
Sehr gerne.
Nur Golf auf meinsportpodcast.de.